Das ist heute die letzte Predigt zum Buch Jona aus dem Alten Testament. Ist schon wieder einen Moment her, seit Ende Juli. Da war die letzte Predigt, die dritte Predigt, das ist die vierte und letzte Predigt zu diesem Buch. Und ja, was kommt einem so in den Sinn, wenn man an Jona denkt? Wahrscheinlich dieser große Fisch. Kennt man vielleicht von klein auf aus der Sonntagsschule oder vom Kids-Treff oder Kigo. Jona und der Fisch, da war noch was mit dem Sturm auch noch vorher, mit diesen Männern und so, aber das letzte Kapitel ist vielleicht gar nicht so das erste, das uns in den Sinn kommt bei Jona. Kennst du so Situationen in deinem Leben, in denen es dir so richtig den Deckel lupft, wie wir sagen auf Schweizerdeutsch, da lupft es mir den Deckel. Eine Frau hat mal gesagt, dass ihr Leben als Christ zu einem Kochtopf gleicht. Da packt sie alles rein und am Ende kommt noch Gott, so wie obendrauf, Jesus als Deckel, so als Segen. Das sieht gut aus und auch fromm, bis es einmal nicht so läuft, wie es sollte und dann beginnt es zu brodeln. Druck baut sich auf und plötzlich, da lupft es dann irgendwann ebenso den Deckel. Und sie fragt sich, müsste es denn nicht anders sein als Christ? Und Jona, dem hat es auch so richtig den Deckel gelupft. Und Gott sagt ganz klar irgendwie dann zu Jona, Jona, das sollte eigentlich nicht so sein bei dir, einem Gottesmann. Aus deinem Leben soll Segen hervorgehen, soll Segen fließen und nicht irgendetwas, das da so überkocht. Da schauen wir genauer hin. In der letzten Predigt zu Jona, da hatte Jona eine Begegnung mit Gott, eben in diesem im Fisch, so sehr reduziert die Geschichte, irgendwo in der Tiefe des Meeres begegnet da Jona seinem Gott und er hat eine Begegnung mit der Gnade Gottes. Und diese Gnade von Gott, die setzt Jona neu in Bewegung. Weil eine echte Begegnung mit der Gnade Gottes, die richtet einem immer neu aus, die setzt einem immer wieder in Bewegung, in die richtige Richtung, so wie es Gott auch sagt. Und nun ist Jona bereit, den Menschen von Ninive die Botschaft zu verkünden. Das sollte er ja schon am Anfang tun. Da ist er dann geflohen aufs Schiff und so. Und jetzt steht er eigentlich wieder am selben Ort, da am Schluss. Und nach dieser Begegnung, er ist wieder am Land und so, und Gott schickt ihn abermals nach Ninive mit dieser Botschaft. Kurz und bündig lautet die Botschaft: Es ist eine Gerichtsankündigung. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Was für eine Predigt. Wir wissen nicht, ob Jona noch mehr gesagt hat. Das ist gut möglich, dass er das noch ausgeführt hat. Das ist uns nicht überliefert. Auf jeden Fall tatsächlich die Menschen in Ninive, die es ja wirklich übel getrieben haben, also da hat wirklich Ungerechtigkeit geherrscht in dieser Stadt, die kehren um. Und zwar im großen Stil. Einzelne Menschen, alle verordnet auch von den Machthabern in der Stadt, große Umkehr. Große Umkehr. Gott freut sich darüber und er wendet das Gericht von der Stadt ab. Wir lesen, Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn, also Gott, reute das Übel, das er angedroht hatte, und er tat es nicht. Eigentlich könnte an dieser Stelle die Geschichte von Jona zu Ende sein. Super, oder? Wow! Happy End! Ein triumphierender Abschluss mit folgenden Worten wäre hier angebracht, Ende Kapitel 3. Und Jona kehrte voller Freude in sein Heimatland zurück. Das wäre ein Schluss für das Buch Jona. Aber es kommt ganz anders. Wir lesen, doch Jona wurde darüber, also dass Gott das Gericht abgewendet hat von der Stadt, sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Haben wir schon das letzte Mal gelesen auch. Deshalb bin ich ja vorgelaufen vor dir nach Tarsis, weil ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Liebe bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, sagt Jona zu Gott. Herr, ich will lieber sterben, als zu leben. Also stell dir das mal vor. Jona hat gerade die Predigt seines Lebens gehalten. Mir hat mal jemand gesagt, ein Pastor, weißt du, deine beste Predigt, die hast du immer noch, die kommt noch. Finde ich noch ermutigend. Ja, ja, meine beste Predigt halte ich noch. Aber Jona, der hatte hier die Predigt seines Lebens, da kehrt eine Stadt um, wie wir dann noch erfahren, in der Größe von ein wenig mehr als 120.000 Leute, das ist ungefähr Winterthur, die kehren da kollektiv um zum lebendigen Gott oder sie bereuen ihr Übel und so. Und Jona, der hat einen Wutausbruch. Eigentlich müsste er sich doch freuen. Jona wusste, er wusste von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Das sagt er da ja hier. Er sagt, ich weiß, dass du gnädig und barmherzig bist. Aber das hatte irgendwie keine Bedeutung in seinem Herz. Gott nervte Jona sogar mit seinen Absichten. Kein Zweifel, Jona glaubte an Gott. Er wusste, wie Gott ist. Er war ja ein Prophet Israels. Aber dieses Wissen, das schlug irgendwie keine Wurzeln in seinem Herzen. Und das ist immer gefährlich, auch bei uns, wenn Wissen, das wir haben, wie Gott ist und wie es richtig ist in der Bibel, wenn das keine Wurzeln schlägt in unserem Herz. Jona war ein Prophet Israels, doch seit Gott Jona berief, nach Ninive zu gehen, da brodelte es in seinem Innern. Und als dann der Druck zu stark wurde, da lupfte es ihm den Deckel. Und eigentlich ist diese Reaktion von Jona eines Gottesmannes nicht würdig. Ich möchte lieber tot sein. Wahrscheinlich hatte er keine Todessehnsucht oder so, er war einfach wütend, vielleicht war es so wie eine Trotzreaktion. Aber warum war denn Jona so wütend? Warum? In der ersten Predigt habe ich das schon erwähnt, Jona, der war wirklich ein glühender Patriot seines Volkes Israel. Sein Herz hat gebrannt für sein Volk, er liebte sein Volk und das war gut. Absolut gut. Und es ist auch verständlich, dass für die nationalen Interessen von Israel damals war das ein Problem, wenn Gott Assyrien, das waren ja die Assyrer da in Ninive, wenn er die verschont. Die waren eine Bedrohung und ich verstehe das in menschlicher Hinsicht absolut. Es wäre besser gewesen, wenn die Ninive zerstört worden wäre. Vor allem, wenn wir die Geschichte dann weiterlesen, später dann werden die Assyrer tatsächlich auch eine Bedrohung für Israel. In den Augen von Jona wäre das ein großer Sieg gewesen, wenn Ninive da zerstört worden wäre. Kann ich nachvollziehen. Aber Gottes Pläne, die waren anders, als Jona es sich wünschte. Und das war das grundlegende Problem von Jona, dass Gottes Pläne bei ihm gar nicht oberste Priorität hatten. Und ich glaube, dass das oftmals auch bei uns das Problem ist, wenn es bei uns brodelt. Nicht immer, aber sehr oft, das beobachte ich in meinem Leben. Wir haben es auch von den Stürmen gehabt in dieser Geschichte, die Stürme des Lebens. Wenn meine Prioritäten anders sind als die von Gott, dann gibt das immer eine Spannung in meinem Leben als Mensch, wenn ich sage, ich will ja diesem Gott folgen. Das ist völlig normal. Und selbst nach dieser Begegnung mit Gott im Walfisch, das finde ich ja auch so verrückt irgendwie, da hat er eine Begegnung mit Gottes Gnade, aber selbst dann hat er noch nicht wirklich realisiert, ich habe ein Problem in meinem Herz. Jona war immer noch irgendwie blind für die Tatsache, dass er selbst und auch sein Volk Israel ja Erlösung brauchten und dass sie allein aus Gottes Gnade lebten, nur aus Gottes Gnade. Aber das war irgendwie nur so die Spitze des Eisbergs, wenn man diesen Zorn von Jona ansieht. Das Problem fängt schon viel tiefer an oder früher. Und jetzt wird es ganz spannend. Gott zeigt nämlich dieses Jona so in Form von richtiger Erlebnispädagogik. Ja, Jungschulleiter, wo seid ihr? Jetzt folgt Erlebnispädagogik pur, was jetzt kommt im Kapitel 4. Schön seelsorgerlich. In einem fast schon so seelsorgerlichen oder therapeutischen Setting reflektiert jetzt Gott mit Jona, was da eigentlich gerade passiert, in Jona drin. Also Jona explodiert, der Deckel fliegt weg, oder? Gott, wie unglaublich, oder? Ich bin wütend, ich will sterben und überhaupt und so. Und Gott fragt Jona so, Jona, ist es richtig, dass du so zornig bist? Ist es richtig, ist es gerechtfertigt, dass du so zornig bist? Gott ermutigt Jona, darüber nachzudenken, ob es wirklich so schlimm ist, wie er denkt. Und damit es Jona schön gemütlich hat beim Nachdenken, lässt Gott ihm eine Pflanze wachsen. Also Jona, der ist aus der Stadt rausgegangen, sitzt da auf einem Hügel mit Blick auf Ninive, und jetzt lässt Gott ihm eine Pflanze wachsen, einen Rizinusstrauch, damit er da im Schatten sitzen kann. Und dann heißt es, Jona freute sich über den Rizinus. Ich bin darüber gestolpert, Jona freute sich. Das hat mich irritiert, weil bis jetzt, Jona ist nicht gerade bekannt für Freude. Das ist das erste Mal in diesem Buch, dass wir davon lesen, dass Jona fröhlich war. Er war fröhlich, er hatte eine Pflanze, er saß im Schatten. Und Jona setzt sich in diesen Schatten, aber nicht zum Nachdenken, wie es Gott eigentlich wollte, sondern er wollte sehen, was jetzt passiert. Er wartete immer noch darauf, vielleicht vernichtet ja Gott die Stadt trotzdem. Also er macht es sich gemütlich, Logenplatz so auf die Stadt, mit der Hoffnung insgeheim, Gott vernichtet diese Stadt trotzdem noch. Er denkt nicht nach über diese Frage, die Gott ihm gestellt hat. Jona, warum bist du so zornig? Ist das richtig? Und dann passiert etwas. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, durch diese Pflanze, sodass diese vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen zengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er aus. Jona hatte keinen Schatten mehr und wieder lupfte es in den Deckel. Das zweite Mal. Wegen einem verdorrten Strauch möchte Jona tot sein. Ich finde das ja schon ein wenig gemein von Gott auch irgendwie so. Aber Jona soll was lernen. Und dann kommt sie, die Lektion, die Jona lernen soll. Gott antwortet Jona, Jona, ist es richtig von dir, nochmals, er stellt diese Frage abermals, ist es richtig von dir, dass du so zornig bist, jetzt wegen diesem Rizinusstrauch? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Nicht einfach ein wenig zornig. Da sprach Gott zu ihm, Jona, dir tut es leid um diesen Busch, obwohl du nichts getan hast, um den entstehen zu lassen. Gott hatte den extra wachsen lassen für ihn. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner. Und schau, Jona, die sind total orientierungslos. Die können nicht zwischen links und rechts unterscheiden. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Spannend, oder? Gott denkt auch noch an die Tiere in der Stadt. Jona, sollte ich eine so große Stadt denn nicht verschonen? Was Gott Jona klar machen will, ist, Jona, du weinst um Pflanzen in diesem Moment jetzt, aber ich, der Herr, ich habe Mitleid mit Menschen. Und Mitleid zu haben, das bedeutet, mein Herz an etwas zu hängen. Mein Herz an etwas zu hängen. Und wenn wir unser Herz an die falschen Dinge hängen, nicht an die Dinge, die Gott sein Herz hängt, dann macht das was mit uns. Dann spüren wir manchmal Gottes Herz nicht mehr. Wenn wir unser Herz an Dinge hängen, an so viele Dinge, dann kann es passieren, dass wir das Herz von Gott nicht mehr spüren. Die Pflanze, das war ja einfach ein wenig Schattenspende für Jona, es war ein wenig Komfort. Aber Jona hängte sein Herz daran und deshalb spürte er Gottes Herz nicht mehr. Du, Jona, weinst um Pflanzen, ich habe Mitleid mit Menschen. Und die Frage deshalb, das ist ja das Predigtthema, die Frage an uns lautet auch, um was weinen wir? Gott hat Mitleid mit den Menschen. Gott weint um Menschen. Er weint um Menschen. Um was weint unser Herz? Und die meisten Dinge in unserem Leben, die finden ja unbewusst Platz in unserem Herz. Also Jona, der hat nicht diesen Rizinus angeschaut und gesagt, ich werde jetzt mein Herz an diesen Rizinus hängen, an diesen Strauch, und dich zum Inhalt meines Lebens machen. Nein, das passiert ja oftmals unbewusst in unserem Leben. Wir gewöhnen uns an Dinge, an Komfort, hängen unser Herz daran und dann merken wir gar nicht mehr so, dass jetzt unser Herz besetzt ist. Unser Herz ist wie besetzt. Und das merken wir dann oft erst, wenn es uns den Deckel lupft. Was würde Gott uns heute sagen? Warum weint unser Herz? Es gibt so viele Dinge. Manchmal weinen wir und werden wütend, vielleicht wegen so banalen Dingen, wie weil wir nicht in die Ferien können, wie wir es uns gewünscht haben. wegen einem Kratzer im Auto. Wir weinen, wir werden wütend, weil es die ganzen Sommerferien geregnet hat. Hat es dieses Jahr nicht, aber es hat den Frühling lang geregnet. Wir weinen und werden wütend, weil der Baum vom Nachbar unsere Sicht verdeckt. Ihr natürlich nicht. Ich auch nicht. Doch. Doch. Da war ich jetzt nicht ehrlich. Ich ärgere mich manchmal über die Tanne. Nicht persönlich nehmen, aber jetzt kommt mir das gerade in den Sinn. Die verstreut immer diese Tannennadeln, da hat man die überall so. Wir weinen und werden wütend, weil die Internetverbindung zu langsam ist. Wenn wir heute 2 Sekunden warten müssen, bis der Browser sich öffnet, dann denken wir, Mann, haben die wieder ein Problem irgendwo? Wir werden wütend und weinen, weil wir vielleicht eine bestimmte Position nicht erhalten haben im Geschäft. Oder wir werden wütend und weinen, weil sich die Aktienmärkte nicht zu unseren Gunsten entwickelt haben. Vielleicht auch diesen Monat irgendwann mal. Oder grundsätzlich werden wir wütend und weinen, weil sich einfach andere Menschen nicht so verhalten, wie wir das wollen. Oder weil Gott nicht das tut, was wir wollen von ihm. Ich kenne das in meinem Leben. Wir werden oftmals wütend und weinen, wenn uns Dinge weggenommen werden, auch Komfort vielleicht, an den wir uns gewöhnt haben. Könnten wir noch viel aufzählen? Wegen was weinen wir in der Gemeinde, habe ich mich gefragt, auch als Kirche. Wenn sich Dinge ändern, wenn Dinge nicht mehr so sind, wie ich sie mir wünsche, wir können die Frage auch anders stellen, an was stören wir uns denn so? Das sind ja die Dinge, wegen denen wir wütend werden und manchmal dann weinen, im übertragenen Sinn. Aber manchmal vielleicht auch wirklich. An was stören wir uns denn so? Und ich glaube, wir sollten uns mehr daran stören, an diesem Unrecht, das in dieser Welt geschieht. Und wir sollten uns mehr stören daran, auch als Gemeinde, daran, dass so wenig Menschen zu Jesus finden und nicht an irgendwelchen anderen Dingen, die gar nicht so wichtig sind. Oder wir sollten uns stören daran und darüber weinen, in Bezug auf uns selbst, dass unser Herz manchmal träge ist zu glauben, wie bei Jona, auf Gottes Gnade zu vertrauen. Vielleicht sagt Gott auch zu uns, zu dir und zu mir heute Morgen, ist es recht, dass du so zornig bist. Die ultimative Herausforderung von Gott hinter diesen Versen lautet Jona. Ich weine und trauere um diese Stadt. Warum machst du das eigentlich nicht? Warum weinst du nicht wegen dieser Stadt? Wenn du mein Prophet bist, warum teilst du dann nicht mein Mitgefühl, mein Mitleid mit diesen Menschen? Wenn wir Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus sind, warum weinen wir über so viele Dinge? Warum weinen wir nicht über diese Ungerechtigkeit in dieser Welt zusammen mit Gott? Das ist auch spannend bei Ninive. Vielleicht ist es dir aufgefallen, hast du dir schon auch Gedanken darüber gemacht. Gott ruft Ninive eigentlich gar nicht in diese Bundesbeziehung hinein. Also das ist keine Umkehr, zu der Gott sie ruft und zu der sie dann auch umkehren, in eine persönliche Bundesbeziehung zu Gott. Das war Israel vorbehalten damals. Es ist eine Umkehr wegen dieser Ungerechtigkeit. In Ninive tötete einer den anderen, da wurde betrogen, da litten die Armen und die Schwachen, die kamen unter die Räder, das war einfach Ungerechtigkeit pur. Und Gott sagt, das ist zu mir hinaufgestiegen, heißt das ganz am Anfang im Buch von Jona. Und Gott sagt, ich kann da nicht mehr länger darüber hinwegschauen. Hört auf damit oder ich muss richtend eingreifen. Und dann kehren die um. Es heißt dann auch eben, sie lassen von diesem Unrecht. Es heißt nicht, sie leben fortan in einer persönlichen Bundesbeziehung mit Gott. Also das bringt mich zu dem Punkt, und das sehen wir in der ganzen Bibel, Gott stört sich, wenn in dieser Welt Ungerechtigkeit herrscht, wenn einer den anderen betrügt, wenn getötet wird, wenn Menschen versklavt werden. Das gibt es auch heute noch, auch in der Schweiz. Wenn Ungerechtigkeit herrscht, wenn die Armen und die Schwachen drunter kommen, dann hat Gott ein Problem. Und deshalb glaube ich, das ist das eine, bei dem wir mit Gott weinen sollten. Und wenn du ein Mensch bist, der sich irgendwo engagiert, damit es gerechter zu und her geht in dieser Welt, sei das in einer persönlichen Beziehung, wo du einem einzelnen Menschen hilfst, oder sei das vielleicht auch, dass du dich groß engagierst in einer Organisation, vielleicht sogar politisch, wenn du dich engagierst, damit in dieser Welt weniger Ungerechtigkeit herrscht, dann bist du ganz nah am Herz von Gott. Da bin ich zutiefst überzeugt davon. Und das Zweite ist natürlich, warum Gott weint, wenn Menschen fern sind von ihm. Und deshalb diese Frage, warum weint Jona nicht darüber? Warum weinen wir nicht mehr darüber, über diese Ungerechtigkeit in dieser Welt? Und warum weinen wir nicht mehr darüber, dass Menschen fern von Gott sind? Darum weint Gottes Herz. Jona wurde nach Ninive gesandt, aber er hat nicht über Ninive geweint. Aber es gab jemanden, der hat anders gehandelt. Jesus wurde von Gott in diese Welt gesandt und dann nach Jerusalem. Und vielleicht kennt ihr das oder wisst ihr das, in den letzten Wochen seines Lebens, da ritt ja Jesus in Jerusalem ein. Und einen Moment vorher, da war er außerhalb der Stadt, er sah auf diese Stadt und was hat Jesus gemacht? Er hat geweint über Jerusalem. Jesus wusste, dass er bald viel wird leiden müssen, aber es lupfte ihm nicht den Deckel. Er war nicht voller Zorn und Selbstmitleid, sondern er rief letztlich am Kreuz sogar aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die wissen nicht, wo links und rechts ist, wie damals die Menschen bei Ninive. Und da kann ich nur staunend dastehen vor solch einer Liebe und Mitgefühl, die Jesus da hat. Jesus ist wie so dieser weinende Prophet von diesem Kapitel 4 in Menschengestalt. Jesus ist dieser weinende Prophet. Der Prophet, der Jona auch hätte sein sollen für Ninive. Natürlich ist Jesus noch viel mehr. Jesus weinte nicht nur über uns, sondern er gab sein Leben für uns. Jona, der ging aus der Stadt hinaus, um das Gericht über die Stadt besser beobachten zu können. Jesus ging aus der Stadt hinaus, um an einem Kreuz zu sterben, damit sie, die Stadt, Jerusalem und wir alle erlöst werden können. Das finde ich gewaltig. Und ich gebe ehrlich zu, manchmal bin ich auch wie Jona. So ein wenig Distanz zu dem Unrecht oder zu Menschen, die ich sowieso mühsam finde und denke, ja, Gott wird das schon richten. Jesus ging aus der Stadt hinaus und er weinte und letztlich starb er für die Stadt, für Jerusalem und natürlich auch für die ganze Welt. Und deshalb so zum Gegenschluss von diesem Buch Jona, lasst uns keine Menschen sein, die sich so über andere erheben, in kühler Distanz auf das Gericht von Gott warten für diese Welt, für das, was du mühsam findest oder so, sondern lasst uns Menschen sein, die sich von Gottes Herz bewegen lassen für die Menschen in dieser Welt, die weinen, weil Gott weint. Und ich glaube, das ist Gottes Botschaft auch an uns. Hat schon auch, ich habe jetzt nicht viel gesagt zu Israel, das ist ja auch heikel in der heutigen Zeit, ja, man könnte da hier auch ein paar Gedanken machen, das mache ich nicht, da bin ich zurückhaltend. Ich bin Schweizer und ich spreche aus der Sicht eines Schweizers mal jetzt und die meisten von uns sind Schweizer, ja. Und das hat auch eine Botschaft für uns Schweizer, diese Botschaft Gottes an Ninive. Wir gehören ja zu den wirklich privilegierten Menschen auf dieser Welt, aber unser Wohlergehen als Schweizer ist Gott nicht wichtiger als das Wohlergehen jeder anderen Nation auf dieser Welt. Da ändert sich nichts daran, auch wenn in unserer Bundesverfassung steht, im Namen Gottes des Allmächtigen. Das macht uns nicht wichtiger als Menschen aus Afghanistan, aus Afrika, aus Amerika, Deutschland, woher auch immer. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ich bin gerne Schweizer, Jona war gerne Israelit, natürlich noch ein wenig eine andere Geschichte da, auch mit Israel, wichtig. Wir sind nicht wichtiger als alle anderen Menschen auf dieser Welt als Schweizer. Dass ich Schweizer bin, da bin ich dankbar dafür, aber das ist ja letztlich nicht so wichtig. Aber der Segen, der damit zusammenhängt, den sollten wir weitergeben. Das hätte Jona auch tun sollen. Er gehörte zum auserwählten Volk, er sollte ein Segen sein für andere und das sollen wir auch sein, weil Gott ruft uns nie zu sich, um uns zu segnen, ohne uns dann abschließend wieder auszusenden, damit wir ein Segen für andere sein können. Und ich glaube, da gibt es immer wieder was zu überdenken. Unsere eigene Haltung, wie bei Jona, Gnade, gut, ich bin total von Gottes Gnade abhängig, gibt keinen Grund, dass ich mich auch als Schweizer über andere Menschen erhebe. gibt keinen Grund. Ich lebe ja von der Gnade Gottes. Und manchmal, da habe ich Umkehr nötig. Wenn ich merke, mein Herz ist unbarmherzig. Es ist letztlich ganz einfach. Jesus sagt uns, dass wir gnädig sein müssen. Ich sage es jetzt mal gerade so, müssen, weil er mit gnädig ist mit uns. Und da reicht es nicht, dass ich auch sage, ja, ich weiß schon, Gott liebt alle Menschen in dieser Welt. Ja, ja, das ist so. Nein, Gottes Liebe ist immer konkret. Sie zeigt sich in gelebter Barmherzigkeit. Und wenn ich anderen Menschen nicht mit Gnade, Großzügigkeit und Vergebung begegne, wie böse sie auch immer sind in meinen Augen, dann hat das immer was mit meinem eigenen Herz zu tun. Und da wollte Gott Jona darauf hinweisen, weil es immer wieder in ihm kochte. Er hat ihn eingeladen dazu. Und wisst ihr, ich weiß gar nicht, wie das ausging, weil das Buch von Jona, das hat einen offenen Schluss. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, Jona hat da schon noch was kapiert. Weil irgendwie, wir haben ja heute das Buch Jona und das ist aufgeschrieben worden, weitererzählt. Und wie könnte das gewesen sein, wenn es nicht Jona gewesen wäre? Er war ja alleine im Bauch des Fisches, auch bei dieser Geschichte hier alleine. Ich gehe davon aus, Jona hat das aufgeschrieben und weitererzählt. Und warum hätte er das tun sollen? Das rückt ihn ja in kein gutes Licht, wenn da nicht noch was gewachsen wäre in ihm. Also ich bin da zuversichtlich für Jona. Aber es ist ein offenes Ende. Das Buch endet wie so mit einer Frage. Wir haben sie vorher schon gelesen. Ich in eigenen Worten formuliert, sagt Gott ganz am Schluss zu Jona, weißt du, Jona, du willst nicht, dass ich Mitleid mit Ninive habe. Aber Jona, warum eigentlich nicht? Nach all dem, was ich dir gezeigt habe, über mich selbst, über meine Gnade und meine Barmherzigkeit, Jona, sollte ich diese Stadt nicht lieben und solltest du mir nicht gleich tun? Damit endet die Geschichte von Jona. Und ich glaube, diese Frage stellt Gott auch uns heute. Sollten wir es nicht Gott gleich tun, uns immer wieder neu von Gottes Gnade berühren lassen und dann gnädig sein? Ihr könnt gerne nach vorne kommen, Band, wir singen nachher nochmal sein Lied. Ich glaube, wir sind dazu berufen, Menschen zu sein mit einer Mission. Gott hat zu seinen Jüngern gesagt, wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Wir sind seine Gesandten, auch in dieser Welt, wenn wir Jesus nachfolgen. Und eine Möglichkeit, das will ich am Schluss da gleich noch darauf hinweisen, ist, wir planen eine Live-Lounge im November, haben wir schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Das ist eine Gelegenheit, da kann ich Menschen einladen, die Gott mir aufs Herz gibt, Menschen in deinem Umfeld, wenn du mit Leuten im Gespräch bist und du hast ein Anliegen für sie, dass sie Gott kennenlernen, dann ist das eine Möglichkeit. Du kannst diese Person einladen in die Live-Lounge, da reden wir übers Leben, da hören wir Dinge aus der Bibel, wir tauschen darüber aus, wir beten darum, dass Gott wirkt. Das ist eine Lounge, ist ein Begegnungsort, wir wünschen uns da Gott zu begegnen. Das ist eine Möglichkeit, wo du deine Sendung konkret werden lassen kannst. Lad jemanden ein, nimm jemanden mit in diese Live-Lounge. Weiß nicht, wo Gott dich hinsendet, vielleicht ist es was anderes. Du bist ein Mensch, der hat eine Mission in dieser Welt, Gottes Barmherzigkeit weiterzutragen. Bevor wir ein Lied singen, will ich noch mit uns beten. Und dann singen wir gemeinsam im Anschluss, das ist mein König. Richtig, ja. Jesus, unser König. Und Jesus, ich danke dir, dass du dieser weinende Prophet warst und immer noch bist. Und ich bin überzeugt, du weinst auch heute noch über diese Welt, die du liebst. Und du weinst auch über uns. Du weinst über Stammheim, über die Dörfer in unserer Umgebung. Ich bin dankbar, dass auch viel Gerechtigkeit passiert hier, damit das vielleicht nicht gerade Zustände sind wie in Ninive und trotzdem, du siehst hinter die Türen der Häuser, du siehst in die Beziehungen rein und du weinst dort, wo Ungerechtigkeit passiert und du weinst, wo Menschen fern sind von dir, weil du dir wünschst, dass Menschen nahe bei dir sind. Und ich bete darum, dass du uns das auch aufs Herz legst, weil wir brauchen das, Jesus. Immer wieder, dass wir unser Herz dir hinhalten und darum beten, dass du uns auch füllst mit dem, was dir wichtig ist. Dass du unser Herz berührst, damit unser Herz mit deinem Herz schlägt. Amen.